Mein heutiger Gast ist Zahnärztin mit eigener Praxis in Nordhorn. Sie engagiert sich in einem von ihr selbst gegründeten Verein für Menschen in Nepal. Außerdem ist sie Triathletin und das überaus erfolgreich. Sie ist dreifache deutsche Meisterin, sie ist Europameisterin, sie gewann Bronze bei den Weltmeisterschaften und sie ist 2024 für Deutschland bei den Paralympischen Spielen in Paris angetreten. Paralympisch deswegen, weil ihr vor 10 Jahren der linke Unterschenkel amputiert werden musste. Ich blicke hinter die Kulissen mit Elke von Engelen.
Hinter den Schlagzeilen, ein Podcast der Grafschafter Nachrichten mit Steffen Burkhardt und Menschen aus der Region.
Hallo Elke, schön, dass du da bist.
Freue mich, hier zu sein.
Ich habe lange überlegt, wie wir in dieses Gespräch einsteigen, weil es so viele unterschiedliche Themen gibt, über die ich mit dir sprechen möchte. Aber letztlich bin ich immer wieder an den Punkt gekommen, dass wir eigentlich direkt mit dem Ereignis anfangen müssen, das sicherlich dein Leben vor 10 Jahren durcheinandergewirbelt hat, nämlich mit der Amputation oder mit dem Appenbein, wie du selber mal zu mir gesagt hast, was ja schon zeigt, dass du ganz offen auch damit umgehst. 2016 musste dir ein Unterschenkel amputiert werden, da warst du 50 Jahre alt. Wie kam es dazu?
Ich war in Vorbereitung auf meine zweite Ironman-Distanz und im Trainingslager hatte ich einen Unfall und dachte, die Schwellung, die ich danach an meinem linken Sprunggelenk hatte, sei durch den Sturz bedingt. Der Chirurg hat dann eine MRT machen lassen und hat es wegoperiert, weil es mir einfach Schmerzen gemacht hat. Und dann kam die pathologische Diagnose Sarkom im Sprunggelenk.
Was heißt das?
Sarkom bedeutet, dass es ein bösartiger Tumor ist. Und es gibt Operationsmethoden, die sagen, wie es operiert werden musste. Und es war sehr klar, amputieren oder tot.
Also wirklich so auf einen Schlag, ohne viel Vorbereitung, ohne Warnsignale, direkt diese Entscheidung.
Mein Mann hat noch gefragt, sollten wir noch eine zweite Meinung einholen? Und da war ich dann schon so von, naja, wenn der Professor das so festgestellt hat, dann ist es das, was es ist. Und es gibt in Deutschland, außer in Münster, genau noch 2 Kliniken, die das Gleiche diagnostiziert hätten. So, dass wir nach 10 Minuten Gespräch wussten, was auf mich zukommt.
Das klingt knallhart.
Das war knallhart, ja.
War dir, also du hattest ja auch eigentlich dann keine Wahl. Da gab es ja offensichtlich auch nichts zu entscheiden für dich, oder?
Und das war auch gut so. Sondern es war eine klare, deutliche Diagnose. Und es war schon so, dass in der ersten Operation danach versucht wurde, den Fuß zu erhalten. Was aber nicht wirklich mein Wunsch gewesen wäre. Ich wusste, wenn der Fuß erhalten werden kann, habe ich zwar eine Sensorik zum Spüren unterm Fuß, aber ich kann den Fuß eigentlich nicht mehr bewegen, weil er dann fixiert werden müsste. Also kein Bewegen, kein Sport, kein Fahrrad, kein Schwimmen, kein Laufen.
Also so, dass die radikalere Lösung, wenn ich es mal so nennen darf, dir eine bessere Perspektive sogar geboten hat?
Im Aufklärungsgespräch habe ich mit dem Chirurgen besprochen, wenn sie in der OP sehen, dass es schwierig werden könnte, dann sollen sie gleich amputieren. Und ich war sehr gespannt, wie ich da aufwachen würde.
Inwiefern hat dir in dieser sehr, sehr schwierigen Situation geholfen oder inwiefern hat es sich ausgewirkt, dass du selbst ja Medizinerin bist? Also der Vergleich mag schief sein, aber vielleicht passt er auch. Du bist es ja als Ärztin, als Zahnärztin durchaus auch gewohnt, einem Patienten sagen zu müssen, der Zahn muss jetzt raus, es gibt keine Alternative. Aber es gibt zum Beispiel Prothesen, also es gibt ja durchaus Möglichkeiten. Nun ist das natürlich ein Unterschied, ob ein Zahn raus muss oder ein Bein ab muss.
Ist das so?
Naja, in den Folgen glaube ich schon. Also wenn man dir ein Weisheitszahn gezogen hätte, hätte das weniger Auswirkungen gehabt auf dein weiteres Leben als eine Amputation. Aber also hat dir das geholfen und sei es nur, dass du die Alternativlosigkeit sofort verstanden hast?
Na, ich habe mir schon gut vor Augen geführt, dass ich meinen Patienten und auch meinem Umfeld immer sage, na, irgendwas wird gehen. Und die Operation war nicht zu umgehen, das war nicht zu vermeiden, das war sehr klar, sehr deutlich. Aber irgendwas wird im Nachhinein auch wieder gehen können. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung, wie man mit einer Prothese überhaupt gehen kann, geschweige denn Sport treiben. Das war auch am Anfang überhaupt nicht in meinem Kopf. Aber ich habe gedacht, okay, irgendetwas geht immer.
Ich glaube, das ist sowieso ein Lebensmotto von dir, ne? Also nicht aufgeben, immer weiter kämpfen. Wir sprechen ja gleich noch darüber, was du alles so gemacht hast. Würdest du sagen, dass diese Amputation wirklich ein so tiefer Einschnitt in deinem Leben war, dass du so rückblickend dasselbe einteilst in die Zeit vor der Amputation und nach der Amputation? Oder war es im Rückblicken betrachtet doch eher ein fließender Prozess?
Na, es ist schon so, dass ich scherzhafterweise immer von meinem früheren Leben, meinem späteren Leben und auch manchmal über mein Leben seit der Amputation Geschichten erzähle und das so einteile, aber ohne, dass ich es wirklich als ein Cut, es ist ein Cut, es ist wirklich was anderes, aber für mich fließend, weil es gehört zum Leben dazu. Es ist immer so, dass man einfach Schicksalsschläge hat im Leben, das ist bei jedem Menschen so, muss man auch nicht miteinander vergleichen. Aber es ist dann schon auch immer so, dass es dann wieder weitergeht und dass man selbst auch mit daran beteiligt ist, ob man in so einer Situation sich in ein tiefes Loch fallen lässt oder nach neuen Chancen, nach neuen Wegen, nach neuen Möglichkeiten sucht. Und das muss alles gar nicht groß sein, sondern das geht in ganz kleinen Schritten. Aber immer zu überlegen, was geht wohl im Verhältnis zu was geht nicht, das hilft schon, um dann aus so einer Situation auch rauszukommen oder damit zurechtzukommen.
Lass uns mal zunächst über das Leben davor sprechen, das ja den allergrößten Teil ausmacht. Du warst 50, nicht? Also das war ja, also wir haben ja jetzt quasi 50 Jahre davor, 10 Jahre danach. Lass uns mal erst über dieses davor reden, weil dann für unsere Zuhörer ja auch klar wird, aus welcher Situation heraus du nochmal wieder dich du hast selber gesagt, Schicksalsschlag durchgekämpft hast. Du bist jetzt 60 Jahre alt, bist verheiratet, hast zwei eigene Kinder und zwei, wie hast du es gesagt, zwei dazugekommene, die dein Mann mit in die Ehe gebracht hat, hast zwei Enkelkinder inzwischen, wohnst in Bentheim, hast deine Praxis in Nordhorn, aufgewachsen aber bist du in der DDR.
Ja.
Und zwar auf dem kleinen Fragebogen, den ich dir vorgeschickt habe, hast du geschrieben, im katholischen Eichsfeld in Thüringen. Warum betonst du dieses Katholische denn so sehr?
Wenn man sagt, dass man in der DDR aufgewachsen ist, kommt keiner auf die Idee, dass man auch gläubig sein könnte. Es gab also in der DDR nur wenige Gebiete, wo Menschen katholisch mit dem katholischen Glauben toleriert wurden. Und deshalb ist es schon besonders auch zu sagen, es ist eben das katholische Eichsfeld.
Bist du ein gläubiger Mensch?
Ich bin ein gläubiger Mensch, ja. Schon.
Auf das Thema wollte ich gar nicht eingehen, aber es drängt sich jetzt natürlich auf. Inwiefern hat dir der Glaube geholfen, diese Zeit der Amputation zu meistern?
Ich glaube schon in meiner Erziehung dadurch viele Grundsteine mitbekommen zu haben, um mit solchen Situationen auch umgehen zu können. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich dadurch, dass ich gläubig bin, dass ich das bedacht habe in dem Umgang mit der Amputation.
Wie bist du aufgewachsen? Wie war deine Kindheit und Jugend in der DDR?
Wie sagt man das in einem Satz? Das
ja,
finde ich ein bisschen schwierig.
Das stimmt. Also fragen wir es andersrum. Gibt es Dinge, die dich geprägt haben, wo du sagst, das sind Dinge in deinem heutigen Leben, die dir deine Kindheit und Jugend, das ist ja auch erstmal egal, ob es in der DDR war oder nicht, wir können den Teil auch einklammern. Wie sehr hat dich deine Kindheit und Jugend überhaupt geprägt für das spätere Leben?
Ja, schon. Ich glaube, jedes Kind nimmt das, was er in seiner Kindheit erlebt hat, mit in den Rest des Lebens. Und insofern prägt mich natürlich schon auch, dass ich in einer sehr, sehr geschützten Umgebung aufgewachsen bin, nämlich ungefähr 100 Meter vom nächsten Wachturm entfernt. Und das,
also an der Grenze
Schlichtweg. Ich bin direkt an der ost-westdeutschen Grenze aufgewachsen. Und da war es schon so, dass man sehr für sich war. Es war ein kleiner Ort. Und mit den Menschen, mit denen wir gelebt haben, einfach auch umgehen mussten.
Du hast mir im Vorfeld gesagt, dass eine sehr prägende Person für dich dein Vater war. Und hast ihn als einen sehr aufrechten und sehr leisen Menschen beschrieben. Warum war er für dich so prägend?
Mein Vater war Bürgermeister in unserem Ort. Also nochmal ein bisschen besonders zu dem, dass wir gläubig waren. Und er hat selten sich in unsere Erziehung eingemischt.
Also Erziehung hat eher die Mutter übernommen oder ihr selbst?
Ja, aber an bestimmten Punkten hat er dann sehr klar und deutlich gesagt, was er denkt und was er meint, aber nicht, was wir tun sollten.
Und warum sagst du, dass er ein aufrechter Mensch war? Also ich sag's mal so platt heraus, Bürgermeister in der DDR, drängt sich natürlich der Gedanke auf, wer jetzt... Also Oppositionelle werden nicht Bürgermeister geworden. Ich sage das recht wehrfrei.
Ja.
Du sagst aber, er war ein aufrechter Mann.
Genau. Er wollte nicht Bürgermeister werden, sondern er war davon überzeugt, dass der Marxismus-Leninismus schon der richtige Weg ist. Und ist Bürgermeister geworden, einfach aus der Not heraus, dass es kein anderer sein konnte, und hat dann aus der Situation versucht, für den Ort und für das Umfeld das Bestmögliche zu tun. Hieß auch manchmal, Menschen zu warnen, dass die Wege, die es vielleicht in den Westen geben könnte, keine guten Wege waren, weil sie bekannt waren. Und so hat er mit seinen Möglichkeiten eigentlich versucht, das Leben gut lebbar zu machen.
Und dann kam irgendwann der Mauerfall, die Wende, in einer Phase in deinem Leben, wo ich mir nicht sicher bin, ich als Westler mir das auch nicht vorstellen kann, was das bedeutet. Du warst, wenn ich richtig gerechnet habe, 89, so 24 Jahre alt. Da kann ich mir vorstellen, gibt es ja zwei Möglichkeiten, wie sich so ein weltgeschichtliches Ereignis auswirkt. Entweder man sagt, ich bin ja noch jung genug, um Chancen zu nutzen, um einen Neustart zu wagen, um die Möglichkeiten, die sich plötzlich und unerwartet ergeben, zu nutzen. Andersrum ist man vielleicht aber auch schon so alt, dass man schon gebunden ist, dass man vielleicht schon Familie hat, Kinder hat, dass man einen Beruf hat, dass man auch was verlieren kann vielleicht, was man sich schon aufgebaut hat. Also 24, stelle ich mir so vor, ist so irgendwie dazwischen. Wie war das für dich, die Wende?
Die Wende habe ich in Berlin tatsächlich erlebt. Ich war in meinem letzten Studienjahr.
Also Ost-Berlin dann natürlich.
Ost-Berlin. Mhm. Und das war schon sehr spannend. Es kam ein Anruf, die... von einer Freundin, die direkt an der Mauer gerade ein Kind entbunden hat.
In der Heimat.
In der Heimat. Mhm. Und ich habe dann gesagt, leg dich mal wieder hin. Das ist jetzt alles ein bisschen viel. Das stimmt alles nicht. Und ich bin am nächsten Morgen in die Uni gegangen und keiner war da.
Also du hast es selber gar nicht geglaubt.
Ich habe es nicht geglaubt, genau. Okay. Und ich bin am nächsten Tag in die Charité gegangen und niemand war da, aber ungefähr 5 Leute mit mir. Auch ein bisschen pflichtbewusst von, okay, ich habe heute Praktikum, ich habe heute Patienten, also egal, was da jetzt um mich drumherum ist, im Moment habe ich da eine Verantwortung hinzugehen. Und das lief dann ein kleines bisschen anders. Und du sagst, okay, das hat Chancen in die eine und in die andere Richtung. Am Anfang habe ich gedacht, nein, ich bleibe hier in der DDR. Weil warum sollte ich irgendwo anders hingehen? Es ist schön, wenn ich jetzt die Freiheit habe zu reisen, aber es ist auch gut dazu zu stehen, wo man herkommt und wo man aufgewachsen ist. Und man kann genauso gut hier was aufbauen wie an irgendeiner anderen Stelle auch. Es hat sich dann eigentlich nur anders ergeben, weil ich habe danach noch 5 Jahre in der Uniklinik als Assistenzzahnärztin gearbeitet, in der Kinderzahnheilkunde. Schöne Zeit, spannende Zeit. Und parallel bei einem Kollegen in der Praxis mich auf Praxisalltag vorbereitet, weil es doch dann sich tatsächlich auch alles geändert hat. In der DDR hätte ich eine Anstellung in der Poliklinik gehabt, irgendwo, wo man mich hingeschickt hätte. Das war einfach damals klar und deutlich so. Jetzt hatte ich die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, aus der Klinik in eine eigene Praxis zu gehen. Und die musste ich natürlich für mich erstmal suchen und finden. Und ein bisschen zufällig ist es dann Nordhorn geworden.
Einen Schritt nochmal kurz zurück. Warum überhaupt Zahnmedizin? Was ist so toll an diesem Beruf, wo man Leuten, übrigens auch mir, ich bin ja dein Patient, wo man ständig Leuten nicht aufs Maul schaut, das ist vielleicht mein Job als Journalist, sondern ins Maul schaut?
Das kann ich dir gar nicht richtig beantworten. Auf jeden Fall, was mich begeistert hat als Kind, war mein Zahnarzt. Der kam jedes Jahr mit einem umgebauten Wohnwagen, da war ein Zahnarztstuhl drin, auf den Schulhof, hat den Wagen angeschlossen, ist dann zum Direktor gegangen, danach zum Pastor und danach zum Bürgermeister. Und dann hat er angefangen, in der Schulzeit alle Kinder zu untersuchen, immer krüppchenweise, ob man wollte oder nicht. Und danach wurden die Zähne, die behandlungsbedürftig waren, behandelt. Am Nachmittag kamen die Omis mit ihren Prothesen. Und mein Zahnarzt kannte einfach aus meiner weiteren Umgebung fast alle Menschen.
Das finde ich ja erstaunlich, dass Klein Elke sich dafür begeistern konnte. Ich würde mal sagen, 99 von 100 Kindern hatten Angst vor dem Mann, oder? Weil der Zahnarzt ist doch immer der, das ist unangenehm, das tut weh. Wieso fandest du das faszinierend?
Ich kann mich erinnern, dass ich nachmittags im Matsch auf der Treppe gesessen habe, um zu warten, ob ich noch ein bisschen mit den Zahnarztwagen sauber machen kann und vorbereiten für den nächsten Tag. Ich fand einfach das, was er getan hat, total interessant. Bei jedem Menschen anders. Und vielleicht waren es auch mehr die Menschen, die ich spannend fand, dass es immer bei jedem ein ganz kleines bisschen anders ist. Und das habe ich so für mich mitgenommen. Ich wollte also nach dem Abitur ganz deutlich Zahnmedizin studieren. Habe ich erstmal keinen Studienplatz bekommen, sondern ich sollte Finanzwirtschaft studieren.
Oh je, das hat ja eher nichts mit Menschen zu tun, um hier mal alle Vorurteile
rauszuholen. Ich habe ein Jahr lang bei meinem Praktikum im Finanzamt jeden Morgen geheult. Auf dem Weg hin und wieder geheult, wenn ich nach Hause gegangen bin. Ja.
Es hat dann geklappt. Du hast sozusagen dein Berufsziel, dein Lebenstraum dann sozusagen dir erfüllen können. Du hast Zahnmedizin studiert. Wir machen mal einen kleinen Sprung. Wie bist du dann aus dem katholischen Eichsfeld, aus dem früheren deutsch-deutschen Grenzgebiet hier ans ganz andere Ende Deutschlands, an die deutsch-niederländische Grenze gekommen? Das ist ja doch ein weiter Weg.
Ich habe ganz pragmatisch nach einer Praxis gesucht, die eine Zahnärztin ohne Eigenkapital aufnehmen würde, mit der Perspektive, die Praxis zu übernehmen. Und da gab es hier in Nordhorn einen Kollegen, der so etwas erstmal scheinbar gesucht hatte. Und ich hatte ein Angebot vom Gesundheitsamt, die Zahnheilkunde zu übernehmen in der Grafschaft. Dadurch, dass ich aus der Kinderzahnheilkunde kam, passte das gut, so dass ich am Anfang hier in der Grafschaft in jede Schule, in jeden Kindergarten gegangen bin, später morgens von 8 bis 10. Danach in die Praxis und so passte das einfach zufällig zusammen.
Also du hast im Grunde das gemacht, was in deiner Kindheit dein fahrender Zahnarzt in den Dörfern gemacht hat.
Ein bisschen schon. Und ich glaube auch so, unsere Arbeit in Nepal kommt ein bisschen, passt ein bisschen so zu diesem Gedanken, auch in Bewegung zu sein und zu den Menschen zu wollen.
Auf Nepal gehen wir gleich noch ein. Ich hätte gedacht, oder meine es auch irgendwo gelesen zu haben, dass es auch deshalb die Grafschaft Bentham geworden ist, weil dein Mann Niederländer ist. Und ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe, dass das so quasi in der Mitte war zwischen euch.
Ja, was denkst du, wo trifft sich ein Zahnarzt mit einem Physiotherapeuten?
Naja, beim Sport wahrscheinlich.
Nee.
Nicht?
Da haben wir alle beide tatsächlich wenig Sport gemacht.
Okay.
Sondern wir haben uns bei einer Fortbildung über Kiefergelenke kennengelernt.
Ja, hätte ich drauf kommen können. Natürlich, wo sonst trifft man seinen Mann, wenn nicht bei einer Fortbildung für Kiefergelenke?
So der Klassiker, man trifft sich bei einer Fortbildung, ja. Okay. Und in der Zeit habe ich in Nordhorn die Praxis schon einige Jahre gehabt.
Okay.
Mein Mann hat in Duisburg gearbeitet. Und sagen wir mal, wir haben dann in Bentheim so einen Ort zwischen diesen beiden Orten gefunden.
Gut, dann hatte ich das falsch verstanden. Ich hatte eine ganz andere zeitliche Reihenfolge und auch räumlich. Wenn wir jetzt schon, nein, wir sind ja eigentlich gar nicht beim Sport, aber ich hatte das gedacht, dann lass uns, nein, wir reden erst noch eben über die Praxis. Und was ich mich nämlich gefragt habe, ist diese Phase der Erkrankung, der Krebserkrankung, der Amputation. Wie schafft man es in so einer Zeit, seine eigene Praxis überhaupt zu retten? Ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, weil eine Zahnarztpraxis ohne die Zahnärztin ist sehr schwer aufrechtzuhalten. Über welchen Zeitraum reden wir da und wie hast du das gemeistert?
Ja, das ist eine schöne Geschichte eigentlich.
Erzähl.
Ich habe die Diagnose bekommen und der Orthopäde hat gesagt, damit bist du 3 Monate beschäftigt. Und dann bin ich nach Hause gegangen und ich hatte 2 Tage Zeit, die Praxis zu managen.
Bis zur Operation.
Bis zur Operation. Ich habe einen Kollegen angesprochen, wo ich wusste, dass er eigentlich schon in Rente ist, aber noch nicht so lange. Und der hat in 3 Monaten Zeit all meine Notfälle behandelt bei mir in der Praxis. Und das war total toll, dass er das gemacht hat. Das war in einer Kombination mit einer anderen Praxis, bei der er eigentlich noch angestellt gearbeitet hat. Die haben ihn freigestellt für mich. Es braucht also einfach in so Situationen Menschen, die auch was von sich hergeben. Und das hilft schon, wenn man in so einer Situation ist, dass man um Hilfe fragen kann und dass dann Menschen einfach helfen. Dafür bin ich heute enorm dankbar. Und ich denke auch, dass ich das so tief erfahren habe, dass wenn mich jemand anspricht und um Hilfe bittet, ist es nie eine Frage. Wenn ich kann, bin ich da. Und dann bin ich auch für andere da, ohne was dafür zurückzubekommen. Aber auf dem Weg, ich habe in der Praxis gesagt, 3 Monate, dann bin ich wieder da. Ich hatte keine Ahnung davon, was die Operation für Konsequenzen eigentlich hat. Aber ich habe gesagt, in 3 Monaten bin ich da und ich war nach genau 3 Monaten wieder in der Praxis. Und wir haben im Hintergrund immer mal über Ziele und Wege nachgedacht. Das war schon, damals wusste ich noch nicht so viel, wie es geht, aber ich wusste, in 3 Monaten will ich in der Praxis sein. Ich habe also ein ganz klares Ziel gehabt. Und die Menschen um mich drumherum haben sich vor den Kopf gefasst, als ich nach der Amputation gesagt habe, wann darf ich nach Hause? Und ich war 10 Tage nach der OP wieder bei der ersten Triathlon-Veranstaltung, dann brav im Rollstuhl. Und mein Team hat mich dann an der Strecke hin und her gefahren. Und wir haben viel Spaß miteinander gehabt, weil sich alle gefreut haben, dass ich wieder da war.
Das ist ja unfassbar schnell alles, ne? Von der Diagnose über die Operation bis zu, jetzt muss es halt weitergehen.
Ja, ich habe vielleicht weniger gedacht, es muss weitergehen, sondern mir war klar, es wird weitergehen.
Ach, wo hast du diese Zuversicht genommen? Also ich kann mir vorstellen, dass viele
Menschen... Ich sage das jedem Tag, jeden Tag mehrmals. Und wenn ich das anderen Menschen sage, dann kann ich das nur tun, wenn ich da das auch so denke, fühle, glaube und davon überzeugt bin. Und was ich schon in der Zeit mir auch selber bewusst gemacht habe, hey, du sagst das anderen Menschen und du verlangst, dass andere dir vertrauen, dass das schon richtig und gut so ist. Jetzt bist du dran und jetzt musst du eigentlich beweisen, dass du da auch hinterstehst.
Hattest du nie den Moment, wo du dachtest, ich falle in ein Loch?
Natürlich hat man Momente, wo man nicht weiß, wo man eigentlich sich befindet und wie es einem geht. Und dann geht es einem wirklich nicht gut. Und dann braucht man einfach Menschen um sich drumherum, die einen wieder, ja, die einem ein bisschen den Boden unter den Füßen wiedergeben. Es ist nicht so, dass das immer alles souverän geht. Und natürlich mit jedem Hoch und mit jedem Tief. Ich habe schon auch sehr bewusst versucht, ja, nur so viel an mich selber ranzulassen, wie ich in dem Moment auch verdauen konnte. Das hat mir schon geholfen, dass es nicht bodenlos war. Schon, dass ich traurig sein konnte, dass ich auch ja entsetzt war, was jetzt sich plötzlich alles verändern würde. Aber nur so viel, wie in dem Moment gerade ging. Wenn ich gedacht habe, das reicht, dann habe ich mir auch, ja, später habe ich im Sport gelernt, wenn du in so einem Moment bist, setz dir einen Stopp. Und ich glaube, dass ich das da schon einfach gemacht habe.
Erfordert aber schon eine enorme mentale Stärke, das auch zu können, oder?
Das kann jeder. Das ist eine Entscheidung, die man trifft. Das ist nicht was übernatürlich ist, sondern ich denke, dass jeder das kann, dass jeder, und das vielleicht noch ein schöner Satz von meinem Papa, morgen fangen 100 neue Tage an. Man kann es, wenn es einem heute nicht gut geht, kann man morgen früh wieder entscheiden, heute ist ein neuer Tag. Man kann es selbst entscheiden.
Das erinnert mich an so einen Kalenderspruch, ich glaube Charlie Brown, ne, der da irgendwie sitzt und es auch heißt, eines Tages werden wir alle sterben. Und die Antwort, ja, aber an allen anderen Tagen eben nicht.
Das ist auch schön.
Dass man einfach doch immer sagt, naja, nimm das Positive und mache das, was du jetzt gerade einfach auch beeinflussen kannst. Und denk nicht über das nach, was du vielleicht sowieso nicht ändern kannst oder von dem du noch gar nicht weißt, ob es überhaupt kommt.
Und ich mag manchmal auch solche Sätze, weil sie es besser auf den Punkt bringen können, als ich es selber ausdrücken könnte. Ja.
Lass uns mal ganz praktisch darüber reden. Also was heißt das wirklich im Alltag? Also für die Zuhörer zur Beschreibung, Unterschenkelamputation heißt unterhalb des Knies.
Genau.
Das Gelenk ist noch da.
Das Gelenk ist noch da.
Wie wirkt sich das aus? So ganz praktisch, jetzt gar nicht auf die Arbeit, auf den Sport natürlich schon gar nicht, da gehen wir gleich drauf ein. Inwiefern schränkt einen das ein? Wie beeinflusst das den Alltag?
Ich habe vorhin eine Meldung über den Monitor laufen sehen, dass jemand nach einer Amputation sich darauf verlässt, dass er jetzt ein Auto gesponsert kriegt, um transportiert zu werden. Das ist das Entgegengesetzte von dem, wie ich es lebe. Ich habe schon den Gedanken, dass man sich möglichst nicht beeinträchtigen lässt. Natürlich ist es eine Beeinträchtigung, aber man kann alles damit tun. Ich habe großes Glück, ich habe das Kniegelenk noch. Da dran ist nur noch ein sehr kurzes Beinende, kurzer Stumpf, sagen wir dazu. Und Prothesen da dran zu fixieren, geht gerade noch. Es hätte keinen Zentimeter weniger sein können. Also insofern geht es mir gut, weil die Prothetik heute so gut ist, dass man das versorgen kann und ich, manchmal sieht man es beim Laufen, ich mir aber auch Mühe gebe, dass man auch beim normalen Gehen einfach ausbalanciert läuft.
Ich muss an so eine Romanreihe denken, die ich gelesen habe. Das ist von der Harry Potter Autorin, die hat auch eine Krimireihe geschrieben und die Hauptperson da ist auch amputiert. In dem Fall eine Kriegsverletzung. Und es wird immer wieder in dieser Reihe beschrieben, was das für ihn bedeutet. Nun führt er ein furchtbar ungesundes Leben, aber es zieht sich durch die ganze Reihe, dass der Stumpf immer wund wird, dass er immer Schmerzen hat, dass er keine langen Strecken laufen kann. Nun läufst du ja Marathon, da kommen wir gleich drauf, also es scheint ja zu gehen. Ist das so? Muss ich mir das wirklich so vorstellen, dass man ständig Schmerzen hat, dass das einen ständig belastet?
Ich hatte tatsächlich in den ersten Jahren gar keinen Schmerz. Ein bisschen ein so genanntes Phantomgefühl, so dass ich immer das Gefühl habe, mein linker Fuß spürt alles, was der rechte Fuß auch spürt. Manchmal ist das auch heute noch so. Aber ich sonst eigentlich wenig Schmerzen hatte. Ja, so ein Stumpf verändert sich. Das ist so wie im Mund auch. Wenn ein Zahn fehlt, verändert sich der Kiefer. So verändert sich auch der Knochen, die Muskulatur. Und man hat schon eine starre Prothese da dran. Und dann gibt es auch einfach Druckstellen. Und es gibt Sachen, die kann man ändern. Und es gibt Sachen, mit denen muss man leben. Aber man muss nicht es ständig in den Vordergrund tun, sondern man sollte oder ich versuche, mein Leben einfach zu leben.
Du lebst dein Leben ja nicht nur einfach, sondern du hast es ja sogar neben deiner Tätigkeit als Zahnärztin, neben den Herausforderungen, die so eine Amputation mit sich bringt, bist du Leistungssportlerin und nicht und wirklich auf einem ganz, ganz, ganz hohen Niveau. Lass uns über den Sport reden und auch hier erstmal völlig losgelöst von dem Thema Amputation, Prothese. Triathlon ist ja Wahnsinn. Das ist etwas, was ich mir absolut nicht vorstellen kann. Schwimmen, Radfahren, Laufen, alles über lange Distanzen. Wie um Gottes Willen kommt man überhaupt auf die Idee? Und du hast ja vor der Amputation angefangen. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, sich so zu quälen?
Na, das fing eigentlich ganz harmlos bei einer Geburtstagsfeier an und ein Lauffreund von mir hat gesagt, nächste Woche findet in Nordhorn Triathlon statt. Habt ihr nicht mal Lust, sowas zu machen? Naja, ich habe gesagt, okay, ein bisschen laufen kann ich ja. Ich hatte in der Zwischenzeit ein Secondhand-Rennrad von meinem Mann bekommen, weil mein Mann ist eigentlich Radfahrer und hat ein Problem auch in seinem Sprunggelenk, sodass er nicht ganz so gut laufen kann. Konnte in der Zwischenzeit auch mehrere Marathon absolviert. Aber ich konnte gar nicht schwimmen. Naja, aber Brustschwimmen kannst du doch. Ja, Brustschwimmen kann ich. Naja,
also. Wie alt warst du da? Wann war das?
2012. Wie alt war ich 2012?
Du musst es wissen.
Ich bin 65er Baujahr, also bitte rechne selbst.
Ja, also Mitte 40.
Mitte 40. Na, und gesagt, getan, eine Woche später standen wir mit unseren Rädern in der Wechselzone, haben alles aufgebaut, ein Läufer vom LCN neben mir, sehr sportlich aussehen. Und ich dachte, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Hab dann ganz schüchtern gefragt, sag, wo hast du denn hier das Schwimmen gelernt? Und er hat mich dann angeguckt und hat gesagt, das kann man hier wohl gut lernen, aber da fängt man mit 5 an und nicht mit 50. Na, so stand ich dann am Fechtesee und bin 300 Meter Brust geschwommen durch den See. Es war so eine ganz, ganz schöne Volksdistanz, um Triathlon mal einfach zu probieren. Bin dann auf mein Secondhand-Rennrad gestiegen und so kurz nach meinem Mann im Ziel nach 5 Kilometern Laufen angekommen. Naja, und dann hatte ich die Frauenwertung gewonnen.
Ich wollte gerade sagen, also kurz hinter deinem Mann hieß, du warst die schnellste Frau. Du hast den Nordhorn-Triathlon ohne Training, ohne Vorbereitung einfach mal so weggewonnen.
Ja, fand ich schon auch ziemlich cool. Und bei der Siegerehrung habe ich dann gesagt, okay, ich muss wohl doch kraulen lernen. Dann komme ich wieder. Und dann bin ich im nächsten Jahr wieder an den Start gegangen. Ich konnte in der Zwischenzeit so selbst beigebracht natürlich überhaupt nicht vorwärts kommen. Die Brustschwimmer sind schneller geschwommen als ich kraulend. Aber 100 Meter habe ich probiert, erstmal kraulend zu absolvieren. Habe den Pokal wieder gewonnen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich das nächste Jahr wieder antrete und wieder gewinne, darf ich dann den Pokal behalten. Steht jetzt bei mir zu Hause. Und da bin ich auch total glücklich mit, dass man trotzdem man nicht alles so perfekt kann und es auch mit sehr einfachen Mitteln machen, dass man es einfach machen kann. Und dann, glaube ich, macht es nichts aus, ob man den Pokal gewinnt oder nicht gewinnt. Aber gut ins Ziel zu kommen und für sich selber zu sagen, das war gar nicht so schlecht. Und dann ist der Pokal natürlich einfach schon eine Motivation, die dazu kommt. Mhm. Ja.
Das war ja alles Hobby.
Ja.
Einfach drauf los. Und dann kam eben irgendwann die Amputation. Dazwischen
kam eigentlich so mit diesem Schwimmen, war dann schon der Gedanke, okay, ich möchte kraulen lernen. Das ist jetzt einfach der Zeitpunkt zu sagen, damit bin ich nicht zufrieden, aber ich war einfach nicht damit einverstanden, dass man mit 50 nichts mehr lernen kann. So ein bisschen trotzig bin ich auch. Irgendein Freund hat mal gesagt, naja, trotz ist auch eine Motivation. Und so habe ich mir eine Schwimmlehrerin gesucht und die hat uns dann auch im Triathlon-Training Pläne geschrieben und mit uns Pläne erarbeitet, so dass wir schon nach und nach systematisch trainiert haben und doch auch größere Distanzen absolviert haben. Und ich habe ein Jahr vor der Amputation habe ich meine erste Langdistanz gefinisht.
Okay, also Hobby ja, aber schon
ambitioniert. Ja.
Und auch, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, aber so quasi als ausgebildete Triathletin. Also du hast die Technik dann einfach auch gelernt. Du hast mit Trainern wirklich trainiert und nicht mehr einfach, heute gehe ich joggen und morgen fahre ich mit der Vize, sondern.
Und wenn ich keine Lust habe, dann eben nicht.
Genau, das, also ja. Schon relativ ernsthaft und aber eben im Amateurbereich. Und,
genau.
Und also, hattest du dann geglaubt, nach dieser, wahrscheinlich hattest du überhaupt erstmal andere Prioritäten, aber war für dich relativ schnell klar, ich will mich von dieser Amputation nicht aufhalten lassen, ich will auch in Zukunft Sport treiben. Jetzt natürlich nicht mit dem Traum internationale Wettbewerbe, Paralympische Spiele, aber überhaupt zu sagen, diese Amputation hält mich doch nicht davon ab, dass ich weiter durch den Fechtesee schwimme und mit dem Rad und laufe, das will ich auch künftig können.
Na, am Anfang habe ich eigentlich nur gedacht, ich will mein altes Leben wieder haben. Und ich will davon auch nicht so viel abgeben, weil es war alles das, was ich brauchte, was ich wollte, was zu mir gehörte. Und da gehörte der Sport einfach schon dazu.
Also es war ein glückliches Leben, kann man das einfach so sagen?
Ja, ja.
Und das sollte dir diese blöde Krankheit nicht kaputt machen?
Genau, genau.
Dann ist es aber ja, was den Sport angeht, ein bisschen anders gelaufen. Du bist ja irgendwann nicht mehr durch den Fechtesee geschwommen und irgendwie von Nordhorn nach, ich glaube, Brandlich geht die Strecke und zurück. Sondern wenn man dann mal so guckt, das reicht ja von Hawaii über Asien, Australien. Also du warst ja irgendwann weltweit unterwegs in Sachen Triathlon. Und das ging relativ schnell.
Das ging sehr schnell. Ja.
Wie hat sich das entwickelt? Wann hast du gemerkt, dass du als Parasportlerin ganz, ganz vorne mit dabei sein kannst? Und das ja übrigens eben auch, wenn ich das so uncharmant sagen darf, in relativ hohem Alter. Deine Konkurrentinnen, die waren ja teilweise 20, 30 Jahre jünger. Du warst bei den Paralympischen Spielen, um das vorwegzunehmen, glaube ich, die zweitälteste im gesamten deutschen Kader. Aber als Triathletin, also eben nicht in einer Sportart, wo man...
Nicht in Reiten oder Schießen.
So, ne? Wann hast du gemerkt, da geht richtig was? Das ist jetzt irgendwie kein Hobby mehr, sondern das mache ich sagen wir mal, zumindest semi-professionell, ja, eigentlich ja professionell, wenn man den Zeitaufwand sieht, ne?
Das hat sich ganz schlicht entwickelt. So, es war schon so, dass ich nach der Amputation relativ schnell wieder, also ich bin als allererstes in die Schwimmhalle gegangen und ins Wasser gesprungen und dachte, wow, ich kann schwimmen. Und das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, boah, ich kann schwimmen.
Ausgerechnet schwimmen. Also für Schwimmen findest du eigentlich doof, ne?
Genau. Ja, ich fand es nicht doof, aber ich fand es schwer.
Ja, oder
ich so, wusste, ja. Ich kann es nicht. Ich habe immer gedacht, ich kann nicht schwimmen. Ich konnte Brustschwimmen, aber das zählt im Triathlon nicht so. Und ich bin ins Wasser gesprungen und dachte, boah, das geht. Das war ein paar Wochen nach der Amputation. Und das war für mich schon ein Eye-Öffner, so in dem Hinblick, es geht.
Mhm. Hilf mir kurz, schwimmen ohne Prothese? Oder
ohne Prothese.
Die Prothese, genau. Kommt dann erst in der Wechselzone es kommt ja dann danach das Radfahren. Und Radfahren und Laufen sind auch unterschiedliche Prothesen. Muss man dann auch nochmal wechseln?
Muss man nochmal
wechseln. Kannst du mir technisch gar nicht vorstellen.
Ja. Es gibt, es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Sportler, die sind auf dem Rad mit den gleichen Prothesen. Ich habe das anders entschieden, weil die Kraft einfach durch so eine spezielle Prothese, eigentlich ist es nur ein Aluminiumrohr, ganz leicht und sehr direkt von Gelenk zur Pedale, dass einfach die Kraftübertragung eine effektivere ist. Und man ist nach einer Amputation ja schon ein bisschen in Dysbalance, egal wie gut man so die Muskulatur trainiert, ist es nie rechts und links das Gleiche. Und um links auszunutzen, was geht, habe ich eine spezielle Radprothese. Also eine Marke Eigenbau.
Ah, okay. Was ich mich frage, und es geht wahrscheinlich vielen so, wenn Sie Parasport sehen, der ja sehr populär inzwischen ist, hat sich ja auch rasant entwickelt in den letzten Jahren, ist ja oft so zu verstehen, wie diese, ich glaube, es heißt wirklich Schadensklasse, ne? Das hört sich so nach Kfz-Versicherung an.
Behindertenklasse,
furchtbar,
genau.
Ne? Aber ihr werdet natürlich in gewisse Klassen, je nach Handicap eingeteilt. Und erst habe ich gedacht, das ist ja bestimmt immer unfair, weil jeder hat was anderes und da Gerechtigkeit zu schaffen. Auf der anderen Seite habe ich dann gedacht, naja, eigentlich ist es im anderen Sport ja nicht anders. Also wer 2,20 Meter ist, hat im Basketball halt bessere Chancen als jemand, der 1,70 ist. Das ist halt einfach so. Und auch beim Skifliegen hat der eine den besseren Ski und der andere den besseren Anzug. Ist das tatsächlich so, dass das bei euch nochmal eine größere Rolle spielt als bei den Sportlern ohne Einschränkungen? Oder würdest du sagen, nee, das ist schon fair, das ist schon gerecht?
Ja, ich glaube, dass es immer mal so ist, dass wenn man nach außen guckt, dass es nicht ganz fair ist. Das Leben ist nicht immer fair. Und es gibt in den Behindertenklassen sind sehr unterschiedliche Behinderungen in einer Klasse. Das sind Menschen, die bei dem einen fehlt der Arm, bei dem einen fehlen weder Arme noch Beine, sondern die haben neurologische Ausfälle. Das miteinander in eine Klasse zu bringen, das ist total schwierig, total kompliziert und auch nicht immer ganz gerecht. So wie in anderen Sportarten auch. Wenn man sich aber nur davon leiten lässt, dass es nicht ganz gerecht ist, behindert man sich, glaube ich, erst richtig. Man kann das, es gibt schon so Situationen, wo man auch mal einschreiten sollte, wenn man sieht, das ist nicht gerecht. Finde ich schon gut, das auch zu sagen. Aber manche Sachen muss man einfach nehmen, wie es ist und mit den anderen Menschen dann streiten im Sport. Ich glaube, dass das nicht anders ist als im nicht behinderten Bereich.
Mhm. Du bist dann ja, ich mache mal so ein bisschen Sprung nach vorne, du bist ja wahnsinnig rumgekommen. Also und das war ja dann auch der Grund, warum du eben, der Podcast heißt ja hinter den Schlagzeilen, warum du eben auch immer wieder in den Schlagzeilen bei uns in der Zeitung warst, weil du sehr schnell international unterwegs warst, internationale Wettbewerbe bestritten hast. Ich vermute mal, es gibt keinen Kontinent, wo du nicht schon unterwegs warst. Also das ist ja wirklich
Südamerika wirklich, noch nicht.
Okay.
Tatsächlich.
Ansonsten aber ja gefühlt wirklich sehr viel. Das Erste, was ich mich gefragt habe, wie kriegt man das überhaupt hin, zeitlich? Aber du hast ja schon gesagt, ich meine, wer 3 Monate eine Krankheitsphase übersteht, der hat es vielleicht auch gelernt, das zu managen und hat offensichtlich auch ein Team, das einen da ganz toll unterstützt. Und man braucht wahrscheinlich wahnsinnig viel Disziplin, dass man einfach los, Wettkampf, zurück und dann halt sofort wieder arbeiten. Das wird ja nicht anders gehen. Ne?
Ja. Ja, Paratriathlon ist schon einfach auch ein Leistungssport. Und das hat sich auch in der Zeit, wo ich das mache, nochmal deutlich verändert, nochmal deutlich entwickelt. Und das, ja, man muss dann schon sehen, ich bin dann nicht nur 30 und 40 Jahre älter als meine Konkurrenz, sondern bin eben Zahnärztin in der eigenen Praxis. Und die braucht auch ihre Andacht. So, dass,
da hast du auch eine Verantwortung für Mitarbeiterinnen einfach, ne?
Genau. Und was gut ist, dass bei mir darf jeder machen, was er kann und darf fragen, was er nicht kann. Und das, was ich da an Kompetenzen habe, hilft auch in Momenten, wo ich mal nicht da bin. Ja, also wir teilen uns schon auch die Arbeit wirklich gut auf. Und es braucht manchmal auch ein bisschen Flexibilität. Ich habe ein tolles Team, die machen das alles mit. Wenn ich dann sage, ich muss in 2 Wochen nochmal zu einem Wettkampf. Hat nicht gereicht. Ich habe zwar eine Medaille mit nach Hause gebracht, keiner versteht es, aber die Punkte haben nicht gereicht. Ich muss nochmal los. Und dass Menschen mitmachen, das braucht schon ganz, ganz, ganz viel für mich auch mitdenken. Ja, das zeigt eigentlich schon, dass so ein Sport und auch auf der Ebene zu Sport zu treiben, das geht nicht allein. Das geht nur mit Menschen drumherum, die einen unterstützen.
Du investierst wahnsinnig viel Zeit. Ich kann mir selber mal gar nicht vorstellen, was so toll daran ist, sich so zu quälen. Also gerade diese Ausdauersportarten, die sind ja unheimlich zeitintensiv. Und ich glaube, man muss immer wieder ja Phasen überwinden, wo man eigentlich keine Lust mehr hat oder wo man einfach nicht mehr kann oder wo einem irgendwas wehtut oder so. Das finde ich, und das ist ja völlig unabhängig davon, ob Parasport oder nicht, dass man das überhaupt, diese Motivation und diesen Willen und diese Kraft hat. Du hast es offensichtlich, hast Titel gewonnen, auch international. Irgendwann kam dieses Ziel, dieser Traum, dieser Wunsch, es zu den Paralympischen Spielen zu schaffen. Also du warst auf Hawaii beim Ironman und so, also wirklich, wirklich fantastische Veranstaltungen, von denen jeder in deiner Sportart träumt. Das hast du alles erreicht, alles geschafft, teilweise sehr, sehr erfolgreich, Medaillen. Warum sind die Paralympischen Spiele nochmal was anderes? Warum war das, jedenfalls war das mein Eindruck, dann nochmal so ein Traum?
Es ist eigentlich erst ein Traum geworden, auf dem Weg dahin. Es fing ja wirklich ganz schlicht an mit den deutschen Meisterschaften. Und als ich die gewonnen habe, habe ich dann gedacht, naja, wenn ich die gewonnen habe, habe ich mich doch zu den Europameisterschaften qualifiziert. Bin ich gespannt, wie das da geht. Das war alles gar nicht so einfach. Und so wie du das vorhin gesagt hast, alle haben um mich drumherum haben gedacht, naja, was will die mit ihren 50 Jahren hier bei uns im Leistungssport? Und ich fand es aber trotzdem spannend zu sehen, wie Menschen mit so einem Handicap Sport treiben. Und war enorm beeindruckt bei meinem ersten internationalen Wettkampf, Menschen zu sehen, die ihren Sport mit einer wirklich professionellen Einstieg gestalten und das mit Freude machen. Und ich glaube, das hat mich auch motiviert, weiterzumachen. Und dann war es ein bisschen zufällig, dass die Qualifikation für die Paralympischen Spiele in Tokio liefen und der niederländische Bundestrainer auf mich zukam und gesagt hat, Elke, bleib mal dabei. Deine Klasse ist zwar nicht gelistet für den Start, aber du kannst dich ja in der Leichterbehindertenklasse qualifizieren. Naja, da hatte ich meinen ersten internationalen Wettkampf gemacht und es hat Spaß gemacht. Und dann dachte ich, naja, der nächste Schritt wäre dann ja die Europameisterschaft. Und dann hatten wir einen neuen Bundestrainer bekommen, oder wir hatten das erste Mal einen eigenen Bundestrainer Paratriathlon. Und zusammen mit ihm haben wir dann rausgekriegt, wie ich mich qualifizieren könnte überhaupt für die Europameisterschaft. Und dann ist das eigentlich so Schritt für Schritt erst entstanden. Es ist natürlich toll, dann bei der ersten Weltmeisterschaft mit einer Bronzemedaille nach Hause zu gehen.
Also du bist Europameisterin geworden, ne?
Ich bin Europameisterin geworden.
Nur schon mal eben sagen.
Genau. Naja, dann kann man sagen, okay, vielleicht war die Konkurrenz ja nicht da. So Argumente kamen dann schon am Anfang viel häufiger als später, je mehr Wettkämpfe ich absolviert habe und sagen wir mal in meiner Klasse relativ weit vorn im Feld auch im Ranking stand über eine ganze Zeit. Umso weniger Einwände kamen, umso deutlicher war es, dass ich mache das eben einfach.
Also so dieses, die ist ja tatsächlich so gut.
Die werden wir nicht los oder so. Was die Menschen im Hintergrund gedacht haben. Aber viele haben auf dem Weg einfach auch gedacht, wow, die macht das ja wirklich und die macht das konsequent und die macht das einfach weiter. Und ich habe im Hintergrund, wenn du sagst, okay, irgendwann kam der Traum Paris.
Vielleicht auch da ganz, entschuldige, weil Tokio hat ja nicht geklappt.
Tokio hat nicht geklappt.
Weil?
Weil ich gerne auf Hawaii starten wollte.
Okay.
Die Qualifikation fing in dem gleichen Zeitraum an, als ich den Slot für Hawaii bekommen hatte. Und da war damals, unsere damalige Trainerin hat sehr dafür plädiert, nicht in die Langstrecken, ins Langstreckentraining zu gehen, sondern auf die Kurzstrecke zu wechseln und die Qualifikation für Tokio von vorn an konsequent zu machen. Und ich habe dann, wir haben das zu Hause sehr diskutiert, weil mein Mann im Triathlon genauso aktiv ist wie ich auch, mich später trainiert hat. Und wir haben dann gesagt, okay, Hawaii ist jetzt, steht dir die Tür auf, du darfst da starten. Ob du das nach Tokio schaffst, wissen wir ja noch gar nicht.
Und Hawaii ist ja das Mekka des Triathlonsports, wenn ich das richtig weiß.
Es war einfach ein gigantisches Fest und es war für mich sehr, sehr beeindruckend, wie das Publikum reagiert hat, wenn ich auf der Strecke vorbeigelaufen bin. Das war einfach nur ein Fest und ich konnte gar nicht anders als bis ins Ziel laufen, weil ich bin eigentlich vom Publikum dahin getragen worden.
Aber die Folge war, dass dann Punkte fehlten, das Training nicht genau so war, wie es hätte sein müssen, um die Qualifikation für Tokio, für die Paralympischen Spiele zu schaffen.
Ja, ich habe dann in der nächsten Saison bin ich dann schon in die Wettkämpfe auch gestartet. Meine Vorbereitung war da noch nicht so professionalisiert. Und ich habe auch vielleicht nicht gut genug dran geglaubt, dass ich da hinkommen könnte. Also ich habe es gemacht, habe also von Langstrecke spontan auf Kurzstrecke gewechselt. Natürlich weiß ich, dass Mensch in meinem Lebensalter besser lang und langsam ist als kurz und knackig.
Ich wäre wahrscheinlich kurz und langsam.
Das ist eine Trainingsfrage, glaube ich.
Daran scheitert es ja schon.
Man muss schon sehr, sehr, sehr diszipliniert trainieren, ja. Ja. Du hast das vorhin gefragt. Ja, Disziplin, man muss auch nicht in Frage stellen, ob man das jetzt will, ob man müde ist oder nicht. Aber man muss auch einen guten Trainer haben und deshalb hat mein Mann das unter anderem auch übernommen, weil der hat natürlich gemerkt, wo ist die Grenze, wo kann ich noch gerade ein bisschen über die Grenze gehen. Elke, geh aus deiner Komfortzone raus. Irgendwo braucht der Körper auch Erholung. So, da eine gute Balance zu finden. Manchmal möchte man selber mehr oder man möchte gerade gar nicht. Und dann kommt schon auch mal, nicht direkt ein Anschiss, aber schon so von, nee, ich bin nicht zufrieden, was du hier heute trainiert hast, sondern da hättest du mehr leisten können. Und an anderen Stellen, ich habe mal dein Programm noch etwas umgeschrieben, war im Moment genug. Und das gut zu finden, ist schon auch wichtig.
Kürze mal ein bisschen ab. Paris.
Paris.
Hat geklappt. 2024, Paralympische Spiele in Paris. Auch da war die Qualifikation schwierig, anstrengend. Ich glaube, es war so ein bisschen ein Auf und Ab. Aber das zeigt eben, das ist nicht eine Bezirksmeisterschaft, sondern das sind eben die Paralympischen Spiele und da kommen eben nur die Allerbesten hin. Du bist hingekommen. Was für ein Erlebnis war das da? Mit Fahnenträgern, Eröffnungsveranstaltungen. Ich meine, wir haben die Bilder von den Olympischen Spielen in Paris in Erinnerung, aber auch die Paralympischen Spiele sind ja wirklich gefeiert worden in dieser Stadt. Was war das mal ganz losgelöst vom Sportlichen für ein Erlebnis?
Was ich am meisten mitgenommen habe aus Paris, war die Fröhlichkeit der Volontäre, die das ganze Fest gestaltet haben. Vom ersten Tag bis zum letzten Tag, von dem, was wir im Olympischen Dorf erlebt haben, die Menschen, die uns da versorgt haben, die dafür gesorgt haben, dass wir von A nach B kamen, alle mit einer enormen Fröhlichkeit. Und wenn man sich dann vorstellt, dass so ein Volontär für 10 Tage im Einsatz ist, immer an der gleichen Stelle eingesetzt ist, von den Spielen häufig gar nichts sieht, sondern nur den U-Bahn-Schacht. Und das mit einem fröhlichen Pfeil in der Hand, wenn ein Athlet aus der U-Bahn aussteigt, sind die Menschen in Bewegung und zeigen dir fröhlich, wo der Weg ins nächste Stadion geht, wo du ja wahrscheinlich hin möchtest. So, dass wir nirgendwo gefragt haben, sondern wir sind eigentlich durch Paris getragen worden.
Also war das hört sich so an, dass das eben nicht gespielt war, nicht inszeniert, sondern
das war total ein Fest.
Genau, ja. Ne, dass das eben echte Freude darüber war, dass es diese Spiele gab und eben auch nach den Olympischen Spielen, die Paralympischen, die ja im Anschluss stattfinden, auch so gefeiert worden sind und ihr als Sportler auch so gefeiert worden seid.
Genau, ich glaube auch, dass Paris einen ganz, ganz großen Anteil daran hat, dass der Parasport jetzt so normal ist, dass es so akzeptiert ist. Er wurde genauso zelebriert wie die Olympischen Spiele und die Menschen haben das genauso mitgetragen.
Sportlich war, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, lief so, geht so. Ich glaube, geschwommen seid ihr in der Seine und die hat Strömung und Schwimmen war ja eh nicht deine Stärke. Aber ich habe da so mitgenommen, das war in diesem Fall tatsächlich zweitrangig, sondern der Erfolg war, überhaupt da gewesen zu sein, sich qualifiziert zu haben. Oder ist das schon so, dass du denkst, oh, da wäre mehr drin gewesen?
Na, ich bin schon ein bisschen ehrgeizig und ich hätte gerne Platz 6 geschafft.
Platz 10 ist es geworden.
Platz 10 ist es geworden. Aber tatsächlich im Nachgang ist das zweitrangig. An dem Tag, das war klar, war nicht mehr möglich. Und dann muss man einfach auch zufrieden sein mit dem, was erreicht zu haben. An dem Tag war ich wirklich, wirklich zufrieden damit, dass ich ins Ziel gekommen bin. Und wenn noch eine Laufrunde mehr gewesen wäre, hätte ich auch meine Konkurrentin vor mir noch eingeholt. Da bin ich schneller gelaufen als sie. Sie hat mir bei der Weltmeisterschaft vorher, hat sie mich auf den letzten 200 Metern überholt. Also so Details gibt es schon. Aber ich war nicht ganz gesund. Und es war eher fraglich, ins Wasser zu steigen oder nicht ins Wasser zu steigen. Wenn es nicht Paris gewesen wäre, wäre das ganz klar gewesen. Und beim Schwimmen habe ich schon gemerkt, oder eigentlich als ich aufs Rad gestiegen bin, habe ich schon gemerkt, ich kriege aus meinem Körper einfach heute nicht alles raus, was ich von ihm selber erwarten würde. Es war einfach, fehlte die Kraft. Und dass ich das schon dosieren musste, um bis ins Ziel zu kommen. Naja, dann hatte ich die zweitbeste Radzeit. Das ist auch nicht so schlecht, aber beim Laufen ist es einfach so, dass mein Lebensalter auch zählt. Das war im Vorfeld auch klar. Wenn man mit 30 und mit 25 oder mit 18 Laufen trainiert, dann sollte man in der Zeit, die ich investiert habe, deutlich viel schneller werden als ich. Und so realistisch bin ich dann schon auch. Also ich bin ein guter Radfahrer und ich habe das auch total genossen auf dem Rad und ich habe mir auf dem Rad aber gesagt, so, und jetzt nimmst du wahr, was um dich drumherum passiert, realisiere, dass du hier auf der Champs-Élysées Rad fährst und genieße das Publikum. Ich habe beim Laufen meine Familie gesehen. Ja, das war einfach toll.
Was kann danach noch kommen? Also war das ein krönender Abschluss? War das Motivation für noch weitere Ziele? Wir sagten, du bist jetzt 60, aber gut, das Alter ist ja offensichtlich kein Hinderungsgrund. Was sind deine sportlichen Ziele noch?
Na, ich wollte, nach Paris habe ich mir ein kleines bisschen Zeit genommen. Ich habe noch die EM und die WM absolviert, aber einfach, weil ich einen Startplatz hatte und habe dann die Zeit danach genutzt und habe gesagt, okay, ist es realistisch, bei den nächsten Paralympischen Spielen mit an den Start zu gehen oder nicht? Willst du das Gleiche in der gleichen Intensität weiter trainieren? Und das bedeutet schon, das ist schon hart. Man muss wirklich viel dafür tun und muss auch ganz viel dafür lassen. Immer zu sagen, ich kann zu deinem Geburtstag nicht kommen. Das geht für ein bestimmtes Ziel. Aber irgendwann sind auch die Menschen dran, die auch mit dafür gesorgt haben, dass ich bis dahin gekommen bin. Und ich wollte die Entscheidung, ich war Ende 24 in meiner Startklasse im World Ranking auf Platz 5. Und ich habe aus der Position gesagt, so, das war mein letzter internationaler Wettkampf, weil es macht dann einfach keinen Sinn, noch so ein bisschen was zu machen. Also ich habe es klar entschieden, ich wollte das auch bewusst entscheiden und habe das mit dem Bundestrainer auch gut abgestimmt und habe gesagt, dass ich weiß, ich hätte überall noch einen Startplatz, aber die nächsten Paralympischen Spiele werde ich einfach nicht. Und ich wollte nicht gerne, dass meine Leistung das entscheidet, sondern ich wollte das einfach aus so einer Position heraus selber entscheiden.
Elke, auch so ein Podcast ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und es wird Zeit, dass wir so langsam auf die Zielgerade einbiegen. Aber es gibt noch ein Thema, das ich zumindest kurz ansprechen möchte. Du hast einen eigenen Verein gegründet. Wir sind jetzt ganz weg vom Sport und engagierst dich für Menschen in Nepal. Wir haben am Anfang des Gesprächs darüber gesprochen, wie wichtig es dir auch ist, etwas weiterzugeben, auch nur dankbar zu sein für das, was man hat und anderen Menschen auch zu helfen. Warum dann ein Verein für Menschen in Nepal und ein eigener Verein? Man ist ja schon weit weg.
Ist schon weit weg. Die Geschichte geht eigentlich noch ein bisschen weiter zurück vor unsere Sportgeschichte. Wir sind mit unserer Familie den Kilimanjaro hochgeklettert.
Was man halt so macht im
Moment. Was man halt so macht auf der Hochzeitsreise.
Höchster Berg Afrikas, bin ich richtig? Höchster Berg Afrikas.
Höchster Berg Afrikas. Und wir haben da mit unseren Kindern gesehen, wie unsere Träger, die unser Gepäck getragen haben, die uns bekocht haben, die dafür gesorgt haben, dass wir eine gute Begleitung hatten. Unsere Kinder waren damals noch nicht so alt, also ein Teil musste einfach auch wieder ein Stück zurückbegleitet werden. Aber wir haben gesehen, wie wenig Chancen diese Menschen haben. Und wir haben da miteinander eigentlich in der Familie schon überlegt, wir möchten etwas von dem, was wir ja durch Glück, durch Zufall hier geboren zu sein, so ein Leben führen zu können, wie wir führen, etwas davon zurückgeben. Freunde haben gesagt, ja, sowas haben wir auch mal vor, wenn wir irgendwann in Rente sind. Und wir haben dann gedacht, nee, wir machen das jetzt. Und dann haben wir eigentlich eine Möglichkeit gesucht. Wir waren beide in unseren Praxen voll beschäftigt. Und wir haben eine Möglichkeit gesucht, wo wir in unserem Urlaub etwas für andere Menschen in armen Ländern tun können. Und das ist zufällig Nepal geworden. Da gab es einen Verein, über den wir dann zweimal Einsätze gemacht haben. Dann haben wir einen Verein gefunden in Bad Bentheim, Zukunft entwickeln. Mit denen haben wir eine Weile zusammengearbeitet, aber die kümmern sich mehr um Schule und Schulausbildung, Schuleinrichtungen Und da passte die Medizin nicht ganz so flexibel dazu. Und dann kam eine Kollegin und hat gesagt, der andere Verein möchte uns nicht nach Nepal schicken, weil wir sind jetzt gerade erst frisch nach dem Examen, aber wir haben jetzt 3 Monate Zeit und wollen was tun. Und dann haben wir gesagt, okay, ihr fliegt nach Nepal und in der Zeit gründen wir den Verein.
Und ihr helft dort als Zahnärzte als den Menschen.
Genau.
Du selber hast dann ja eine Zeit lang nicht dorthin reisen können. Einmal natürlich wegen der Erkrankung, weil du berufstätig bist, aber weil natürlich der Sport auch im Vordergrund stand. Aber jetzt warst du wieder dort.
Genau.
Also das ist ein Projekt, was du noch nicht auf Eis legst, sondern wo du und dein Mann ja auch, wo ihr euch weiter engagieren wollt.
Ja, wir haben das im Hintergrund auch weitergeführt. Wir haben also klar gesagt, okay, wir werden den Verein weiterführen, solange es uns gut geht. Und haben aber, wir haben, sagen wir mal, 2 Projekte aufgebaut, 2 Gesundheitszentren mit anderen, mit einem ärztlichen Kollegen zusammen. Wir sind also 2 kleine Vereine und organisieren Ärzte und Zahnärzte in 2 Gesundheitsstationen. Und aus den 3 Zahnärzten, die es mal ursprünglich waren, 2014, sind es in der Zwischenzeit 40 Zahnärzte, die sich engagieren in den Projekten. Und wir organisieren das. Also in der Zeit, wo wir selber nicht vor Ort sind, sind andere Kollegen aber vor Ort.
Heißt aber auch, ihr seid nicht mehr ihr zwei, die das organisieren, genau, sondern ihr habt auch da ein Team gefunden und dadurch auch eine gewisse Nachhaltigkeit geschaffen, die sicherstellt, dass man nicht einmal hinfliegen, helfen und wieder weg, sondern auch dauerhaft den Menschen dort geholfen wird.
Genau, das war so der Ausgangspunkt. Am Anfang haben wir tatsächlich aus dem Rucksack gearbeitet und das war genau das, was wir hingebracht haben. Und wenn wir weggegangen sind, war es das dann auch. Und das fanden wir auch nicht ganz so zufriedenstellend. Und letztendlich sind es jetzt 2 in den Regionen schon die modernsten Einrichtungen, wo Menschen auch 3, 4 und 5 Stunden brauchen, um hinzukommen, aber auch gezielt Hilfe kriegen, wenn wir nicht da sind. Es gibt also ein Team vor Ort, die sind angestellt von dem Verein. Wir haben ein Büro in Kathmandu, die das Ganze vor Ort organisieren. Und so hat das Ganze schon eine Struktur, die dauerhaft und nachhaltig auch ist.
Elke, ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden. Ich habe auch noch durchaus Themen, aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir quasi über die Ziellinie laufen. Ich danke dir ganz herzlich für dieses sehr, sehr interessante, sehr persönliche Gespräch und wünsche dir, dass du auch in Zukunft mit so viel Energie und letztlich eben doch auf beiden Beinen im Leben stehst. Alles Gute weiterhin.
Ja, danke dir.
Das war Hinter den Schlagzeilen, ein Podcast der Grafschafter Nachrichten. Neue Episoden gibt's alle 4 Wochen auf gn-online.de/podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.